Basta Berlin.
Wir erleben eine Zeitenwende.
Werden schon in wenigen Jahren blühende Landschaften geworden sein.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Jetzt darf auch mal Rambo Zambo im Adlon.
Wir müssen die Kirche doch auch mal im Dorf lassen.
Der alternativlose Podcast.
Es ist endlich Donnerstag, es ist endlich der 4. Dezember 2025. Hier ist Folge 301. Mein Name ist Benjamin Golme.
Mein Name ist Marcel Joppa. Herzlich willkommen zu Basta Berlin, dem alternativlosen Podcast. Freunde, wir sind offiziell in der Vorweihnachtszeit. Endlich wieder Betonklötze in den Innenstädten, überteuerter Glühwein im Nieselregen und endlich wieder Aufregung über Wörter wie Lumumba oder Weihnachtsmarkt.
Wir müssen raus aus diesem Gefühl moralischer Überlegenheit. Weg von belehrendem Ton, weg von der ständigen Individualkritik, hin zur überfälligen Systemkritik.
Moment, hab ich die neue Chefin der Grünen Jugend da richtig verstanden? Was hat Henriette Held da vor wenigen Tagen gesagt? Weniger Individualkritik, dafür mehr Systemkritik? Mit anderen Worten, weil sich der einzelne Bürger von uns einfach nicht belehren lässt, müssen wir eben das ganze System stürzen.
Ja. Und dann wird der Bürger schon sehen, was er davon hat. Anstatt den Wähler mit Argumenten und guter Politik zu überzeugen, verbieten wir einfach die AfD und schrauben weiterhin schön an unserer kleinen, süßen Ökosozialismus-Diktatur herum. Platz für abweichende Meinungen sind da natürlich nicht.
Das konnte man vor einigen Tagen dann auch in Gießen beobachten. Der Druck bestimmter Akteure nimmt zu, nicht nur auf politisch Andersdenkende, auch auf Vertreter der Wirtschaft. Grüße an den Verband der Familienunternehmer. Dieses ganze Zusammenspiel schauen wir uns heute mal genauer an.
Außerdem verraten wir euch, das neue Geschäftsmodell der Bundesrepublik Deutschland hat nur leider einen kleinen Haken. Es kostet mehr, als es einbringt. Alles andere hätte uns auch überrascht. Das und weitere Absurditäten gibt's jetzt. Los geht's in unseren ersten Themenblock.
Ja, los geht's auch in unsere erste richtige Adventssendung. Ja. Ab jetzt bis zum großen Fest. Basta Berlin. Besinnlich.
Wir haben schon überlegt, ob wir uns möglicherweise verkleiden sollen. Also Herr Golme als Nikolausi und ich gehe dann als Osterhasi.
Aber Osterhasi ist doch gar nicht dran.
Osterhasi.
Marcel, 6. Dezember ist Nikolaus. Ich gehe als Nikolausi und wenn du dich wirklich unbedingt verkleiden möchtest, dann kannst du als Knecht Ruprecht gehen.
Osterhasi.
Ich bin der Nikolaus. Wenn du mitkommen willst, dann bist du meine Rute.
Osterhasi.
So, ja, also du Rotzbub, nicht? Das ist ein Osterhasi, das ist kein Nikolasi. Osterhasi, verstanden? Osterhasi!
Sag ich doch.
Mein Gott, verdammt nochmal!
Benjamin, du wolltest besinnlich sein, ruhig Blut. Basta besinnlich, klingelt da noch was bei dir?
Na gut, es ist ja auch egal. Wir gehen einfach zurück ins Jahr 2023. Es ist Weihnachten, die Demokratie ist noch in Ordnung, denn Joe Biden ist Präsident der Vereinigten Staaten.
Manche sagen so, manche so.
Und was willst du damit sagen?
Naja, es gab ja Gerüchte, dass Opa Joe in seiner späteren Amtszeit gar nicht mehr so ganz häufig im Amtsstübchen war, wegen Problemen mit dem Oberstübchen.
Präsident war diesen Gerüchten zufolge ein Kugelschreiber,
ja.
Der nimmer müde wurde, Gesetze und Dekrete zu unterschreiben.
Eigentlich ja eine schöne Weihnachtsgeschichte, ne?
Mhm.
Der süße Brei im Kopf von Joe wird immer mehr, aber der fleißige Kugelschreiber hält die Stellung.
Ein anderes Gerücht lautete, dass es dunkle Mächte im Oval Office waren, die die Geschicke im Weißen Haus gelenkt haben.
Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der queerste im ganzen Land?
Und die böse Königin hörte auf den Namen Jill. Jill, die Schreckliche, Königin von Transsilvanien und den gespaltenen Staaten von Amerika.
Hier seht ihr das Weihnachtsvideo von Jill Biden, veröffentlicht zu Weihnachten 2023. Aus rechtlichen Gründen dürfen wir euch die Musik dazu nicht spielen. Es ist so ein flotter Big Band Jazz aus dem Jahr 1960. Aber wir beschreiben euch natürlich, was hier zu sehen ist. Wir sehen eine schwarze Tänzerin in knappem Outfit. Dann kommen andere Tänzer dazu. Ob das jetzt Frauen sind oder Männer, Homo oder Heterosexuelle, liegt ganz im Auge des Betrachters. Wenn ihr uns fragt, Jill Biden macht aus dem Weihnachtsfest eine politische Botschaft, inklusiv modern und politisch korrekt.
Auf den Punkt gebracht, Jill Biden wünscht queere Weihnachten.
Queere Weihnachten zurück und ein Happy Ruhestand. Denn in diesem Jahr, da ist natürlich alles anders. Das Bett des Präsidenten teilen nicht mehr die Bettpfanne Doppelherz und Ginsengtropfen, sondern Melania Trump.
Wobei ich mir da gar nicht so sicher bin, ob die wirklich freiwillig mit Donald in einem Bett liegt. Aber Fakt ist, es ist ein anderer Sheriff in der Stadt und er heißt Melania. Und ihr Weihnachtsvideo hat eine ganz andere Ästhetik.
Still, besinnlich, klassische Ästhetik. Jesus der Erlöser und Melania, die nachdenklich, aber beseelt durch das Weiße Haus schreitet. Einfach wunderschön.
Das sagen die einen. Die anderen monieren, die Weihnachtskugel, auf der steht, sei der Beste. Und wenn ich mir eine böse Schwiegermutter malen soll, dann ist das die operierte Slowakin aus Washington.
Ich glaube, Slowenin.
Siehst du, das ist das Problem an Weihnachten. Es gibt immer irgendwie Ärger, weil einer der Klugscheißer sein will.
Dabei ist es doch das Fest, wo alle zusammenkommen sollen. Und wir haben einen Ort gefunden, an dem wirklich genau das gelingen kann. Jung und alt, arm und reich, Christen, Juden und Muslime, alle beißen in dieselbe Wurst. In Hamburg, Eidelstedt.
Ein halber Meter Halal-Geflügelwurst mit so vielen Toppings, wie ihr wollt?
Er hat sein gesamtes Konzept für euch verändert und ist somit der erste Wurststand auf einem Weihnachtsmarkt, der halal ist.
Kostenlose Toppings, das lassen wir uns nicht zweimal sagen. Currywurst kennt man nur mit Schweinefleisch, die hier ist aber mit Rind und dazu auch noch halal.
Ist das nicht klasse? Der Schwenkgrill ist die neue Krippe und wir beten das goldene Huhn an. Buster Berlin sagt, besinnlich.
Tja, der Markt regelt. Und das gilt nicht nur in Hamburg-Eidelstedt. Der Westdeutsche Rundfunk berichtet aus Oberhausen. Viele Halal-Gerichte, Weihnachtsmarkt in Oberhausen. Der Weihnachtsmarkt am Zentro in Oberhausen hat eine Besonderheit. Viele Stände bieten Halal-Gerichte an, kommen also auch für muslimische Menschen in Frage.
Alles Pflanzliche gehört dazu. Milchprodukte sowie Fleisch von Rind, Geflügel oder Lamm, wenn es nach den islamischen Regeln geschlachtet wurde. Schwein ist hingegen nicht halal.
Ich sag mal so, Schweine wird's freuen.
Und es ermöglicht ein wirklich deutsches Christenfest, bei dem alle mitfeiern können. Wobei alle will man ja dann doch nicht dabei haben. Es gibt ja auch Menschen, auf die wir gerne verzichten.
Du meinst Ungeimpfte?
Nein, Sachsen.
Und dann widmet er sich dem schönsten Weihnachtsbrauch von allen. Wunschzettel in den Baum hängen. Ja, was steht denn auf seinem? Estland, Lettland, Litauen und Sachsen. Hey, gute Idee, denn im Gegensatz zur Ukraine muss Sachsen wirklich entnazifiziert werden. Fröhliche Weihnachten, liebe Kinder.
Fröhliche Weihnachten, liebe Heute-Show.
Oliver Welke und seine Gebührenwichtel treten mal wieder Richtung Osten. Dürfen die Sachsen dann auch darauf verzichten, in Zukunft Zwangsgebühren zu zahlen?
Na klar, dann gibt's zu Weihnachten aber keine Geschenke.
Gibt's dann wenigstens eine Geflügelwurst?
Nicht mal das, dann gibt's Wasser und Brot.
Aus Protest gegen Rundfunkgebühr in Erzwingungshaft. Der Rundfunkbeitrag ist umstritten, bei vielen unbeliebt. Zahlreiche Klagen gegen die Zwangsgebühr blieben erfolglos. Eine 46-Jährige weigert sich jedoch zu zahlen und saß 2 Monate in Erzwingungshaft.
Lass mich raten, es war eine Sächsin.
Nein, das war eine Frau aus Thüringen.
Ach was.
Das war 2016. Aber auch danach gab es Schlagzeilen über Menschen, die im Gefängnis saßen, die keine Lust mehr hatten, sich von ARD und ZDF beleidigen zu lassen. Keine Lust mehr auf die tägliche Tagesschau, nur echt mit Gehirnwäsche und Klimaangst. Da haben viele einfach keine Lust mehr drauf.
Also die sind sich sehr einig in ihrem Kurs und haben das Gefühl, und das vermitteln sie jedenfalls auch sehr stark, dass sie die eigentliche Mehrheit der Gesellschaft darstellen.
So ist es. Allerdings war das ein Kommentar zu einem ganz anderen Thema. In der Hessenschau, da ging es um das Gründungstreffen der AfD-Jugendorganisation Generation Deutschland.
Erstmal ein Lob vorweg an die Öffis. Die Hessenschau hat nicht nur den friedlichen Protest gezeigt. Sie hat mehrfach auch auf Gewalt von Demonstranten hingewiesen. Und die Polizei kam auch zu Wort.
Wir prügeln nicht auf Personen ein und wir setzen auch keine Polizeigewalt ein. Was wir tun, wir erlassen Verfügung und wenn denen nicht gefolgt wird, setzen wir diese zwangsweise durch. Das kann unter Zuhilfenahme des Schlags dort passieren, aber Polizeigewalt oder Einprügeln, das macht die Polizei nicht.
Niemals. Natürlich nicht. Ist ja noch nie passiert. Weder bei Corona-Demonstrationen, noch bei Fußballspielen, noch bei Gaza-Protesten, noch bei den Demonstrationen gegen die AfD. Die Polizei hat noch nie sinnlos geprügelt. Sie wird nie sinnlos prügeln. Sie setzt nur Verordnung mit dem Schlagstock durch.
Die AfD hat ihre Jugendorganisation gegründet, aber der Kampf um die Deutungshoheit ist in vollem Gange.
Die Gießener Allgemeine berichtet über die Deutung des Oberbürgermeisters. Das ist der SPD-Mann Frank Thilo Becher. Er sei ein bisschen stolz auf seine Stadt und sagt:
Das Fazit dieses Tages kann nur heißen, Gießen hat sich weder von linker Gewalt noch von rechter Machtdemonstration in schwarzen Limousinen in die Flucht treiben lassen. Gießen habe gezeigt, dass Protest auch friedlich gehe und legal ist, dass friedlicher Protest nicht kriminalisiert werden kann. Gießen hat geleuchtet. Als Vorbild, sagt Becher.
Ah, wirklich, Herr Becher? Dann wollen wir uns Ihre Aussagen mal genauer anschauen. Dafür müssen wir jetzt aber einen kleinen Trick anwenden.
Einen verbotenen Trick?
Ja, einen total verbotenen Trick. Wir können uns nicht auf Bilder der Hessenschau berufen. Wir müssen überwiegend die neuen Medien zu Wort kommen lassen und Betroffene, denn die waren direkt an den Protesten dran und haben Videos veröffentlicht, die eine andere Sprache sprechen.
Aber fangen wir doch mal mit den schwarzen Limousinen an. Der Bürgermeister von Gießen meint, man habe sich nicht von schwarzen Limousinen in die Flucht jagen lassen. Was meint er denn damit? War Bundespräsident Steinmeier etwa auch vor Ort? Oder Genosse Lars Klingbeil? Nein, er meint vermutlich dieses unfassbare Aufgebot an Polizei, das Politikern der AfD erst möglich gemacht hat, zu ihrer eigenen legalen und angemeldeten und juristisch notwendigen Veranstaltung zu fahren.
Herr Oberbürgermeister, haben Sie die schwarzen Limousinen gesehen? Fallen ja kaum auf in all dem Blaulicht. Es dominieren Polizeiautos mit Dutzenden Beamten.
Und Herr Oberbürgermeister, auf den Dächern der Limousinen ist ebenfalls Blaulicht. Und in den Limousinen sitzen gewählte Volksvertreter. Vielleicht Alice Weidel, vielleicht Björn Höcke, vielleicht Alexander Gauland. Die Limousinen sind Dienstwagen und in den Limousinen sitzen auch noch Personenschützer. Beamte von Bundeskriminalamt oder Landeskriminalamt. Wenn Sie diese Limousinen meinen, die angeblich eine Machtdemonstration waren, dann muss ich Ihnen da mal was erklären. Die Machtdemonstration kommt von links. Links und linksextrem zwingen die Polizei zu diesem Aufgebot. Bewaffnete Personenschützer retten das Leben von Weidel und Co. Es gibt etliche Morddrohungen gegen diese Politiker. Es gab bereits Angriffe auf sie. Die Einschüchterungsversuche kommen von den angeblichen Demokraten. Und sie feiern das als friedlich. Hm.
Nächster Punkt, Herr Oberbürgermeister. Sie sprechen von legalem Protest. Von friedlichem Protest, der nicht kriminalisiert werden kann. Na, dann schauen wir uns doch mal an, wer da so was genau gemacht hat. Friedlicher, legaler Protest Nummer 1, gefunden in der Hessenschau.
Schon kurz darauf nehmen die Proteste Fahrt auf. Vier Demonstranten seilen sich von einer Brücke über der B429 ab. Mit der Aktion gefährden sie laut Polizei sich und andere. Die Beamten sperren daraufhin die vierspurige Straße.
Wie legal ist es eigentlich, sich von einer Autobahnbrücke abzuseilen und damit sich und andere in Lebensgefahr zu bringen? Herr Oberbürgermeister, sagen Sie doch mal. Oder schauen Sie mal hier, das hat News gedreht. Das waren 8 Vermummte, die einen Baumstamm auf die Bundesstraße legen und Barrikaden errichten.
Wieso waren die denn jetzt vermummt?
Ja, das waren strenggläubige Muslime auf dem Weg zum Schwenkgrill.
Krass, echt jetzt?
Nein, die haben sich vermummt, weil sie ganz friedlich und legal demonstriert haben, aber die sind eben sehr selbstlos. Die wollen dafür keinen Dank und kein Bundesverdienstkreuz, darum verstecken die sich unter der Vermummung.
Echt jetzt?
Nein, es sind Straftäter oder potenzielle Straftäter. Und zu Tausenden sind es auch Leute, die Straftäter schützen wollen, die Anonymität herstellen wollen und darum gegen das Gesetz verstoßen.
Das ist doch dann gar nicht legal.
Ach, was? Sag ich ja. Und Herr Oberbürgermeister, weiter geht's. Hier kommt ein Video von Vadim Derksen von der Jungen Freiheit. Er wollte eine Landstraße passieren. Das war aber nicht so leicht, denn da sollte der sich erstmal ausweisen.
Wer bist du? Wer bist du? Ganz ehrlich, wer bist du?
Du bist auf jeden Fall ein Assi, das ist schon mal klar.
Ich habe kein Problem damit, ja. Verpiss dich, Alter.
Nach Aussage von Vadim Derksen wollte diese Gruppe seinen Presseausweis kontrollieren. Das hat Derksen sich nicht gefallen lassen und in schroffem Ton geantwortet.
Was waren das denn für welche?
Keine Ahnung. Bauern gegen Rechts, Sektion Gießen?
Auf jeden Fall niemand, der in Deutschland andere Menschen kontrollieren darf. Aber scheinbar jemand, der meint, das Recht in die eigene Hand zu nehmen. Und entscheiden zu dürfen, wer über eine Straße fahren darf und wer nicht. Das ist übrigens auch nicht legal. Und das ist auch nicht friedlich.
Aber spannend, wie klein mit Hut sie auf einmal sind, wenn sie keine Sturmhaube aufhaben. Und wenn sie gefilmt werden, dann zerstören sie auf einmal keine Autos mehr. Und dann schlagen sie auch nicht zu.
Naja, Benjamin, das geht für diese Leute. Das gilt aber nicht für die Leute auf einer Gewerkschaftsdemo. Wir zeigen euch jetzt ein Video von Max Tichy von Tichys Einblick. Der wurde erstmal von einem Maskierten ausgeforscht. Dann kam der Angriff der Teilnehmer der DGB-Kundgebung.
Nein, Fänger weg.
Geht mal raus aus der
Nein. Nein, du darfst mich hier nicht verweisen.
Also, wie heißt du? Was
Maximilian Tichy, ich bin von Tichys Einblick.
Nazis raus! 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 Nazis raus!
Wow, ich muss sagen, das ist schon ziemlich übel. Gab es da denn schon eine Reaktion vom Deutschen Gewerkschaftsbund?
Ja, ein tiefes Bedauern, eine Entschuldigung und eine Ächtung der Gewalt.
Das finde ich stark.
Was ist denn heute mit dem Golme los? Bisschen leichtgläubig. Da glaubt man wohl auch noch an den Weihnachtsmann. Was, Herr Golme, der im Schlitten Geschenke bringt? Hm?
So ein Quatsch. Das macht er schon seit langem mit dem E-Auto.
Grüße an den Oberbürgermeister von Gießen. Angriffe auf den Journalisten Max Tichy von Tichys Einblick sind Angriffe auf die Pressefreiheit. Unter anderen Umständen würde man sagen, wer die Pressefreiheit angreift, greift uns alle an.
Solche Angriffe sind weder legal noch friedlich. Diese Kundgebung war angemeldet und wird von der Gewerkschaft als Erfolg gefeiert. Sie war nicht vor den Toren der Stadt, sondern in Gießen, in dem Gießen das geleuchtet hat.
Aber was soll's? Es war ja nur Max Tichy. Immer feste Druff auf den Nachwuchs-Nazi, nicht wahr? Aber wie ist es denn, wenn ein hochdekorierter deutscher Journalist angegriffen wird?
Er ist Träger des Pressefreiheitspreises, Bambi-Gewinner für seinen Podcast, Journalist des Jahres 2022 und er hat sogar den ukrainischen Verdienstorden dritter Klasse, verliehen von einem gewissen Volodymyr Zelensky.
Ah.
Was ist denn, wenn Paul Ronsheimer angegriffen wird?
Ja, einige waren zu erkennen als ja, linksradikal, wie auch immer. Einer andere hatte eine Omas gegen rechts Mütze auf. Keine Ahnung, ob sie Mitglied dort ist oder nicht. Aber es war unmöglich. Sie haben mich nur noch angeschrien, dann als Nazi immer wieder. Und dann haben wir versucht, diesen Ort zu verlassen, also in der Nähe der Bühne. Und dann sind diejenigen eben hinter uns her. Das waren immer noch ja, 200, 300, die da hinter uns hergingen. Und dann war es so, dass die Polizei uns dort schützen musste.
Mitten im leuchtenden Gießen, ganz friedlich, Herr Oberbürgermeister Frank Thilo Becher, SPD.
Ronsheimer schildert die Szene dann so, er und sein Kamerateam von Sat.1 wurden von der Polizei in Empfang genommen und die Polizeibeamten haben zu ihm gesagt, wir können Sie nicht schützen. Entweder gehen Sie freiwillig oder wir erteilen Ihnen einen Platzverweis.
Ein Armutszeugnis für die Polizei. Sie kapituliert vor einer hasszerfressenden Meute. Mit körperlichem Zwang entscheiden sie, wer berichten darf und wer nicht. Bedrohen und beleidigen Journalisten. Und die Polizei ist machtlos.
Sowas gab es in der jüngeren Geschichte immer wieder. Veranstaltungen werden abgesagt, weil die Behörden meinen, sie können die Veranstaltung nicht schützen. Komischerweise kommen die Bedrohungen dann in der Regel von links. Also von der demokratischen Seite unseres Landes. Und so erwirken diese vermeintlichen Demokraten de facto Auftrittsverbote, die aber gegen Recht und Gesetz sind. Auf 1 war übrigens auch vor Ort und zeigt ein weiteres Beispiel, wie die Polizei agiert hat.
Ja, wie Sie unschwer erkennen können, wird hier gerade eine Blockade von der Polizei aufgelöst. Wir haben hier eine Hundertschaft, die gerade zugange ist.
Die Polizei räumt den Kleinlaster weg, der quer unter die Brücke gestellt wurde. Im Moment, das dachte Roy Grassmann von Auf 1 jedenfalls.
Ja, wie man hier gerade sehen kann, wurde die Blockade eben nicht aufgelöst. Die Polizei hat sich nur daran vorbeigekämpft.
Der leuchtende Protest von Gießen machte aber nicht nur Journalisten und AfDlern das Leben schwer. Auch ganz normale Bürger werden blockiert und schikaniert. Hier nochmal auf der Kamera der Jungen Freiheit.
Wie lange warten Sie denn schon?
Ich warte seit anderthalb Stunden und versuche von Gießen aus nach Hoschenheim, was 7 Kilometer ist, seit knapp anderthalb Stunden durchzukommen. Ich komme nicht durch.
Ihnen wurde doch gerade versprochen, dass Sie durchdürfen.
Genau, uns wurde versprochen, vor circa 5 Minuten wurde uns versprochen, in 2 Minuten lassen wir uns frei.
Diese Frau ist vom Bodensee in die Heimat gefahren, um ihre Familie zu besuchen. Leider sieht die Antifa das anders. Sie hindert sie am Weiterfahren und schwenkt Transparente wie »Kein Gott, kein Staat, kein Patriarchat«. Später wird im Video auch eine Flasche geworfen. Die gilt zwar dem Journalisten, trifft aber das Auto der Frau. Das findet sie dann noch weniger lustig.
Aber gute Frau, Sie sind leider selbst schuld. Ich fürchte, Sie sind fast genauso verblendet wie der Oberbürgermeister von Gießen.
Sag ich, dann rufe ich die Polizei, da haben sie mich ausgelacht. Ich bin hier groß geworden in Deutschland, ich verstehe die Situation, alles ist in Ordnung. Aber wenigstens was frei, Mann. Es wurde gesagt, nur in Gießen, aber nicht Atzbach, Gießen, Kinzenbach. Die sperren hier alles. Das geht nicht. Was ist denn, wenn Leute krank sind, wenn Leute ins Krankenhaus müssen?
Gute Frau, ich bin sicher, dass Sie das Herz am richtigen Fleck haben. Aber Sie sind politisch leider naiv. An dieser Aktion und an diesen Protesten ist nichts in Ordnung. Es werden da auch keine Ausnahmen gemacht. Denn auch Sie könnten ja eigentlich zur AfD-Veranstaltung wollen und einfach lügen. Sie könnten auch AfD wählen und deswegen ein Nazi sein. Sie könnten auch AfDler kennen und sich damit schon fast selber zum Nazi machen. Wissen Sie was, gute Frau, Sie könnten sogar nur jemanden kennen, der einen AfDler kennt und sich damit schon verdächtig machen, vielleicht in Zukunft ein Nazi zu werden. Gute Frau, wachen Sie doch einfach mal auf. Sie haben es hier mit gewalttätigen Extremisten zu tun. Diese Leute kommen irgendwo aus Deutschland zu Ihnen nach Hause gefahren und sperren dann Ihre Straßen. Sie kontrollieren Ausweise, bedrängen Journalisten und übernehmen den öffentlichen Raum. Diese Leute haben auch kein Problem mit Gewalt gegen Menschen. Und das Schlimmste daran, der Oberbürgermeister von Gießen behauptet danach, die Stadt habe geleuchtet und es sei ein erfolgreiches Protestwochenende gewesen. Das war es nicht. Es war der Versuch einer antidemokratischen Machtdemonstration. Es geht hier um körperliche Gewalt und es geht um psychische Gewalt.
Hier seht ihr ein Transparent, das in Gießen getragen worden sein soll. Auch die Frankfurter Allgemeine und Cicero berichten davon, dass genau diese Losung gerufen wurde. Zitat: Nazis jagen ist nicht schwer, mit Hammer, Sichel und Gewehr.
Nazis jagen mit Hammer? Woran erinnert uns das noch gleich?
Das erinnert dich an Simeon T., der unter dem Fantasienamen Maya T. derzeit in Budapest vor Gericht steht. Er soll Mitglied einer Gruppe sein, die schwerste Gewalt gegen politisch Andersdenkende verübt hat.
Unter dem Begriff Hammerbande sind selbsternannte Antifaschisten aus dem Osten Deutschlands bekannt geworden. Mehrere von ihnen sind bereits verurteilt. Am 25. November war in Dresden ein neuer Prozessauftakt. Hier kommen Bilder des Mitteldeutschen Rundfunks.
Applaus und Sprechchöre von der Zuschauerbank für die Angeklagten. Damit ging der Prozess gegen 7 mutmaßliche Linksextremisten am Vormittag in Dresden los. Darunter auch Johann G., der vermutete Kopf der sogenannten Hammerbande.
Der Gerichtssaal wurde nicht geräumt. Der Mitteldeutsche Rundfunk filmte die lächelnden Gesichter, die Anerkennung und die Solidarität mit den Tatverdächtigen. In einem weiteren Beitrag filmte der MDR auch die Kundgebung vor dem Gerichtssaal. Wir sehen ein Plakat mit der Aufschrift Free All Antifas und dann kommt die Vertreterin einer linken Gruppierung zu Wort.
Vor dem Gerichtsgebäude hatten sich etwa 20 Demonstrierende platziert, um sich mit den Angeklagten zu solidarisieren.
Es werden Menschen von Neonazis ermordet und deswegen ist es wichtig, da gegen einzutreten und dagegen auch militant aufzutreten, wenn es um das Leben von Menschen geht, ja.
Vielleicht darf ich das mal übersetzen. Mhm. Also Deutsch Antifa, Antifa Deutsch. Der Mitteldeutsche Rundfunk zeigt die Losung Free All Antifas. Das bedeutet, alle Täter, die rechtskräftig verurteilt sind, aber ihre Taten aus politischen Gründen begangen haben, sind freizulassen. Das gilt für die Hammerbande genauso wie für die RAF. Das gilt für Schläger genauso wie es gelten würde, wenn sie Mörder geworden wären. Und das wird auch dann noch bestätigt von einer gewissen Jasmin Heine von der offenen Versammlung gegen Repression. Sie sagt, militantes Auftreten ist wichtig. Ich übersetze. Militantes Auftreten. Natürlich darf Gewalt angewendet werden. Natürlich dürfen Knochen brechen. Natürlich dürfen Schädel eingeschlagen werden. Es sind diese Menschen, die von der Bundesregierung mittelbar oder unmittelbar mit NGO-Knete zugeschissen werden. Diese Menschen, die in ganz Deutschland Demokratie leben. Diese Menschen, die vom Mitteldeutschen Rundfunk eine Bühne bekommen und öffentlich zur Gewalt aufrufen dürfen.
So,
lieber Oberbürgermeister Frank Thilo Becher von der SPD. Nicht nur Gießen leuchtet, auch Dresden leuchtet. Und wenn Katrin Göring-Eckardt von den Grünen nach Budapest fährt, um der selbsternannten Antifaschistin mit dem selbst ausgedachten Namen Maya T. ihre Solidarität auszusprechen, dann leuchtet auch Budapest. Aber wissen Sie was? Das Land brennt. Und Sie haben die Streichhölzer in der Hand.
Solange Politiker, Medien, NGOs und die Zivilgesellschaft sich nicht gegen diese Gewalt stemmen, wird Deutschland weiter brennen. Und es wird noch immer mehr brennen. Die AfD wird immer stärker. Dieses Land geht parallel kaputt. Das belegen wir seit Jahren und seit Jahren erklären wir auch, warum die AfD immer stärker und die SPD in etwa so groß ist wie ein Karnevalsumzug in Berlin-Hellersdorf. Die politischen Flügel driften weiter auseinander. Und während die AfD rechtsstaatlich ihren Weg durch die Parlamente geht, bis sie in Regierungen sitzt, geht die politische Linke ihren Weg in die Militanz, bis Blut durch die Straßen fließt. Und dann werden sie wieder sagen, das war's wert für unsere Demokratie.
Bevor ich meine Rede beginne, möchte ich, dass wir nach Gießen schauen, wo heute Aktivistinnen aus dem ganzen Land angereist sind, um sich der Neugründung der AfD-Jugend zu widersetzen. Und während sich unsere Freundinnen 300 Kilometer weiter den Rechtsextremen entgegenstellen, sollten auch wir bei diesem Parteitag immer im Blick behalten, wie wichtig und wie unverhandelbar antifaschistische Arbeit ist.
Quod erat demonstrandum, was zu beweisen war.
Ganz schön viel Sendezeit, die Frau heute bei uns. Das müssen wir dann nächstes Mal weniger machen.
Wir hätten ja auch noch einen wunderbaren Zusammenschnitt von ihr. Ich sag nur Klima.
Oh ja.
Also das war jetzt schon der erste Teil, Leute. Aber ich muss sagen, da fehlte noch so unfassbar viel. Eine der schlimmsten Szenen des ganzen Wochenendes war für mich übrigens, wie drei Leute, die zur AfD zur Veranstaltung wollten, von der Polizei eingekreist wurden, weil sie geschützt werden mussten. Und drumherum standen wenige hundert Demonstranten, unter anderem Clowns, die um sie rumgesprungen sind. Und laut dem Beitrag bei Twitter ging das eine Stunde lang so, dass die schikaniert wurden, angebrüllt wurden und beleidigt wurden. Leute, das ist Gewalt. Es ist nichts anderes als Gewalt. Und das versteht niemand. Und dieser Oberbürgermeister von Gießen, meine Güte, ich kenne sie nicht. Ich kenne auch ihre Politik nicht. Ich lerne sie gerade zum ersten Mal kennen. Vermutlich machen sie das wie die normalen SPD-Bürgermeister und ruinieren ihre Stadt halt Stück für Stück. Aber hier haben sie was ganz anderes verbrochen. Sie haben nämlich behauptet, dass es eigentlich ein gelungenes Protestwochenende gewesen ist. Und das war es nicht. Ziehen Sie doch mal die Leute ab, die Journalisten gejagt haben. Ziehen Sie dann die Leute ab, die andere gehindert haben, in ihre Stadt zu kommen. Ziehen Sie die Leute ab, die gewalttätige Sachen gerufen haben. Ziehen Sie diese gesamte verbale und körperliche Gewalt ab und ziehen Sie die ab, die vermummt gewesen sind. Wie viel waren denn da noch übrig? Und von denen, die übrig waren, wie viel fanden diese Form von Gewalt denn eigentlich gut? Ja. Es schrumpft am Ende ganz schön zusammen und ihr Gießen, das leuchtet, ist vielleicht so eine kleine Kerze im Wind.
Übrigens hat das hessische Innenministerium ja vermeldet, 50, 60 verletzte Beamte. Die Hälfte davon kamen übrigens aus Berlin, waren Berliner Beamte, weil die in die erste Reihe geschickt haben, weil die mit Knüppeln umgehen können. Das ist kein Scherz, das ist tatsächlich so. Meine schlimmste Szene aber war tatsächlich, als ich mir dann einen Tag später die Logo-Nachrichten, die Kindernachrichten im ZDF angeguckt habe. Die waren auch da. Und dann haben die so eine unter einem Auto geklemmte Protestlerin vermummt interviewt, die gesagt hat, ja, ich lieg hier, weil wir müssen das mit der AfD verhindern. Es wurde den Kindern, die das gucken, suggeriert wie, das ist völlig okay, weil man ja die AfD verhindern will und da darf man auch mal illegal sein. Zwischen den Zeilen wurde das genau so vermittelt.
Ich habe noch einen Artikel aus der Bild vom Dienstag und da geht es um einen Besuch von Friedrich Merz, unser aller Bundeskanzler, in Thüringen. Ich verlese, der Protest ging zu weit. Zu den unverhohlen, aggressiven Sprüchen gegen Friedrich Merz gehörte auch der Satz Bambule, Randale, Fritze in die Saale. Die Störer vor dem Fraunhofer-Institut in Jena skandierten immer wieder den Ruf Siamo tutti antifascisti, wir sind alle Antifaschisten. Es war auch eine Antifa-Fahne zu sehen. Ob die ganze Gruppe dem linksextremen Spektrum angehörte, ist noch unklar, da sich auch Vertreter aus der Klima- und Anti-AfD-Szene darunter gemischt haben.
Die nicht linksextrem sind, auf keinen Fall.
Liebe Bild-Zeitung, fragt doch mal euren Bild-Vize Paul Ronsheimer über dieses Milieu aus. Der wird euch vielleicht bestätigen, was wir seit langer Zeit predigen und was ganz offensichtlich ist. Es ist alles eins. Fridays for Future, letzte Generation, Anti-AfD-Proteste, Linksextremismus, das gehört alles untrennbar zusammen. Auf dem Weg hierher habe ich kurz mal überlegt, wie würde ich denn jetzt Linksextremismus definieren? Es ist ja auch immer schade, wenn man alles irgendwie in einen Sack wirft und dann darüber spricht. Aber Linksextremismus ist für mich zum einen mal, dass man keinen großen Respekt vor dem Eigentum anderer hat, sondern das Eigentum anderer eigentlich zum eigenen Eigentum machen möchte oder zum sogenannten gemeinsamen Eigentum. Das heißt, da hat man schon mal den Finger drauf. Dann gehört für mich auf jeden Fall dazu, dass man keine Grenzen respektiert und möchte, dass dieses Land keine Grenzen hat. Mhm. Haben wir heute auch im Foto gehabt. Also kein Staat ist ja genau diese Ansage. Mhm. Und was die alle verbindet, ist, dass sie keine anderen Meinungen dulden. Mhm. Dass sie total radikal versuchen, alles, was Widerspruch ist, wegzudrücken. Das ist für mich Linksextremismus.
Ja, das ist so.
Und ich muss sagen, ich kenne dich ja auch schon seit 14 Jahren oder so. Hm. Und mich kenne ich schon seit 42.
Ich bin noch so klein.
Mhm. ich weiß, wie wir drauf sind. Ich weiß, welche Musik wir hören, welche Sender wir gucken. Alles weiß ich letzten Endes über uns. Und ich würde auch ganz viel feine Sahne Fischfilet hören, wenn ich jetzt mehr als ein gutes Lied von denen kennen würde. Ich bin komplett im Arsch. Das kenne ich und mag ich.
Ja, das stimmt.
Ich kann auch Herbert Grönemeyer hören, obwohl der politisch wirklich ein absoluter Wirrkopf geworden ist. Ich kann mir das alles reinziehen. Ich kann eine Sendung mit Joko gucken und sogar eine mit Klaas gucken. Dabei kann ich sie auch politisch kritisieren. Das kann ich alles machen, weil ich nämlich andere Ansichten respektiere, weil sie mich sogar interessieren. Ich kann nachvollziehen, warum die Partei Die Linke in Berlin quasi Enteignung von Wohnungsbaugesellschaften fordert. Ich kann auch nachvollziehen, warum sie einen Mietendeckel fordert. Das ist alles in Ordnung für mich. Ich kann darüber sprechen und diskutieren. Und das ist der Unterschied zwischen mir und Linksextremisten. Und da ist mir irgendwie aufgefallen, wenn ich mir das so angucke, hier sitzt gar kein Rechtsextremer. Hier sitzt wahrscheinlich nicht mal ein Rechter. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Aber auf der anderen Seite sitzen Leute, die absolute Betonköpfe sind, die ich mittlerweile für radikal gefährlich halte. Und die werden gepampert von den Grünen, von den Linken, von der SPD. Und die CDU ist blind. Die versteht überhaupt nicht, was hier passiert.
Die ist mit dabei, natürlich. Die ist ja auf die angewiesen. Das haben wir bei verschiedener Stelle ja schon mal natürlich gesagt. Uns interessiert übrigens auch eure Ansicht dazu. Wie seht ihr dieses Links-Rechts-Ding? Oder sagt ihr, ja Moment mal, also ich mag grundsätzlich diese Beschreibung links und rechts, dieses Richtungsdenken mag ich nicht. Schreibt uns gerne eine E-Mail an redaktion@basta.berlin. Da haben wir ein bisschen was zu lesen im Wochenstart oder auch bei der nächsten Folge. Und vielen Dank an der Stelle für also, die wirklich...
Ja, Herr Joppa, du willst doch schon wieder irgendwas vorlesen oder irgendwas auspacken.
Ich wollte Danke sagen.
Ach so, Danke kannst du auch gleich noch sagen. Aber das ist doch eine interessante Debatte. Da interessiert mich auch deine Meinung. Also links, rechts, für mich sind das vor allem Themen, die beackert werden. Was sind denn für dich Themen, wo du sagen würdest, das würde ich in die Richtung diskutieren und das würde ich in die Richtung diskutieren?
Ich habe ehrlicherweise, finde ich, oder halte ich auch nichts von diesem Richtungsdenken. Weil ich selbst habe mich mein halbes Leben lang als links gesehen und mit den exakt gleichen Positionen. Vielleicht in Nuancen, wenn man ein bisschen älter wird, dann guckt man vielleicht ein bisschen mehr auf Finanzen, mit Nuancen anders, werde ich jetzt plötzlich in eine rechte Ecke gestellt, nur weil ich etwas fordere, was noch völlig gang und gäbe in den 80er und 90er Jahren gewesen ist. Und das ist für mich einfach völlig absurd. Und ich gebe dir völlig recht, gerade welche, die sich jetzt im aktuell linken Spektrum verorten, als progressiv, als fortschrittsdenkend und gerade in der Großstadt hat man davon sehr viele Jugendliche auch, gerade die sind absolut nicht offen für irgendwelche, nicht nur andere Positionen, die diskutieren das gar nicht. Das ist für die völlig zugehämmert. Die wollen keine andere Meinung hören. Im Gegensatz, die keifen dich an, die bellen dich an. Die Bilder kennen wir ja aus Großbritannien mit dem Bellen. Und da stoße ich auch irgendwann an Grenzen, wo ich sage, okay, dann rede ich halt nicht mit euch.
Und du musst dir vorstellen, die Gesellschaft ist jetzt so gespalten, obwohl wir den gesamten wirtschaftlichen Niedergang noch gar nicht gesehen haben.
Nö.
Aus meiner Sicht stehen wir erst am Anfang des wirtschaftlichen Niedergangs dieses Landes.
Mhm.
Und dann werden erstmal neue Antworten gefunden werden. Denn it's the economy, stupid. Wenn es hier bergab geht, wenn die Massenentlassungen kommen, wenn auf einmal die gesamten sozialen Sicherungssysteme vor dem Platzen stehen, dann werden wir das alles nochmal neu diskutieren müssen.
Und ein Wort noch, im zweiten Teil geht es übrigens auch um die Wirtschaft, aber was dort noch nicht drin ist, ganz aktuell am Dienstag gab es eine Meldung, der Bund der deutschen Industrie, der hat verkündet, ja, die deutsche Wirtschaft, die ist jetzt irgendwie nicht, die schwindet nicht, wie auch immer, die befindet sich im freien Fall und die Industrie wird wahrscheinlich im vierten oder fünften Jahr in Folge weiter nach unten gehen, Arbeitsplätze abbauen und die Politik, auch die aktuelle Regierung, macht nicht ansatzweise genug, um das irgendwie aufzuhalten. Schöne Grüße übrigens an den BDI. Ihr habt ja auch schön mitgemacht bei Energiewende und allem Möglichen und seht jetzt das, was sowieso auf euch zukommen musste, nämlich den Untergang, aber das nur am Rande.
Also die Großthemen sind Wirtschaft, Migration, was das für die Gesellschaft bedeutet und die Unfähigkeit, auch nur irgendetwas hinzukriegen. Ja. Diese Unfähigkeit, auch wirklich nur eine Straße zu bauen, das ist unfassbar. Ich habe heute so viele Sachen nicht reinnehmen können, weil wir so viele Inhalte auch hatten. Aber da gibt es so einen TikToker, der heißt Wen oder so. Wen. Er ist ein Chinese.
Ah.
Ja. Und der erzählt halt, Leute, wenn ein Chinese euer Bahnsystem sich anschauen würde, der würde da nicht irgendwas reparieren. Der würde es abreißen, der würde erst neu bauen. Mhm. Und da würden dann 200.000 Ingenieure aus China kommen und die würden hier alles blank machen. Und zwar pronto. Und ihr würdet gar nicht euch vorstellen können, dass ihr schlafen geht und am nächsten Tag steht eine neue Autobahn vor der Tür. Und dann stellen sich so Leute wie Robert Habeck, Annalena Baerbock und dahin und sagen, Deutschland ist ein starkes Land und wir wissen schon, wie das geht. Das wissen sie gar nicht.
Nee.
Die haben nicht. Die haben gar keine Perspektive für das Land.
Ja.
Die wissen gar nicht, wo sie hinwollen. Und dann ist mir aufgefallen, doch, es gibt da eine Idee. Die soll eine Perspektive sein. Und das ist das grüne Schrumpfen. Mhm. Das ist der Umbau der gesamten Industrie, der gesamten Wirtschaft hin zu erneuerbaren Energien.
Mhm.
Das ist so krass. Etwas zu zerstören, ist die Ideologie, hinter der wir uns versammeln wollen.
Mhm. Nur, dass sie das hinter vorgehaltener Hand schon lange gesagt haben, aber einen Großteil der Öffentlichkeit belügen. Es gibt ein paar, die es immer mal wieder erwähnt haben, dass es genau so kommen wird.
Ja.
Aber verlogen sind sie, ne?
Ja, ja. Ich habe aus Versehen ein Printmagazin in die Hand bekommen, den Business Punk.
Ach,
schreddern wir dann nächste Woche.
Ja.
Schreddern wir dann nächste Woche. Aber da war ein Interview mit dem Audi-Chef drin und der sagte, Elektro, das ist die Zukunft auch von Audi, das ist ganz klar, ob das 5 Jahre früher kommt oder später, es ist uns egal, es ist die Zukunft. In China ist das ja sowieso gang und gäbe. Allerdings hat er auch gesagt, in China tanken die ihre Autos für 2 bis 4 Cent, in Deutschland halt für 60 bis 70 Cent.
Hm.
Also ist Mobilität in Deutschland wohl 20 Mal so teuer wie in China. Denkt mal drüber nach.
Ja.
Ey. Ja, tut mir leid, ich bin jedenfalls zum Quatschen aufgelegt, weil sich da viel anstaut.
Ja, es ist ja auch gut. Es muss ja auch ein Ventil haben.
Ja, und wen das hier nicht interessiert, der Mittelteil, der kann ja vorspringen. Wir haben so ein Kapitel da unten angelegt für alle.
Passt da aber viel. Jetzt kommen wir aber zu euch. Und ich möchte nochmal ganz herzlich sagen, Wahnsinn, was ihr uns zur 300. alles kommentiert und ge-emailt habt, auch per Post geschickt habt. Vielen, vielen, vielen Dank. Das bedeutet uns wirklich viel. Und wir haben viel gelesen, geschmökert, gelacht und auch eine Gänsehaut bekommen. Ein bisschen was haben wir natürlich mitbekommen an Reaktionen, aber auch an Glückwünschen. Dann habe ich zum Beispiel hier vom Manimoko hat gereimt, 300 mit euch so oft gewundert. 6 mal 50, die Welt ist unvernünftig. 30 mal 10, es funktioniert nur, wenn wir zusammenstehen. 300 endlich voll machen und dabei immer weiterlachen. 300 mit Wumms 1 und 2 und ich bin gern dabei. 300 mit den Jungs so kecken, die immer wieder anecken. 10 mal 30, ihr seid so fleißig. 50 mal 6, mit euch hätte ich gerne, ich meine natürlich noch weitere 300 Sendungen. Ja. Vielen Dank.
Eine Rommi für Tommy. Ich bin gewohnt, dass es sich reimt.
Eine Rommi für Tommy. Ja, sehr schön. Dann haben wir, ein Hinweis, dass es auf der Tasse mit diesen KI-Bildern, dass das ja keine Gladiatoren, sondern natürlich Spartaner waren. Und hier schrieb dann auch der Herr Gerald, Leonidas, der 301. Spartaner, wäre stolz auf euch.
Das finde ich
sehr schön.
Das ist dein Geschichtslehrer. Aus der Schule.
Der ist, glaube ich, nicht mehr am Leben. Der war damals schon 180 gefühlt. Johnny schreibt, Happy 300. Folge, Basta Berlin. Auch wenn ich manchmal nicht eurer Meinung bin, bin ich froh, dass es euch gibt und ihr für die Meinung vieler antretet und eintretet. Macht weiter so. Das machen wir sehr gerne und wir sagen immer wieder, wir müssen uns da auch nicht einig sein. Wir lassen sehr viele verschiedene Meinungen hier zu, weil belehrend wollen wir nämlich nicht sein.
Das können ja, Johnny. Sein. Stell dir mal vor, wir wüssten alles und würden immer richtig liegen. Das wäre auch wirklich erschreckend. Und das passt auch zu einer E-Mail von Bernd. Denn der war sehr enttäuscht von uns, schreibt er. Er war sehr enttäuscht. Es geht da um unsere Ausführungen rund um die ukrainische Korruptionsbehörde.
Ah, im Wochenstart am Montag.
Mhm. Wir haben 4 mögliche Interpretationsmöglichkeiten angeboten. Und er schreibt, ich war von euren Vermutungen sehr enttäuscht. Es steht doch schon seit langem fest, dass die NABU, so ihr Name, von den Amerikanern etabliert wurde und voll unter der Kontrolle des CIA steht. Zu weiteren Informationen empfehle ich die Seite Antispiegel von Thomas Röper, da könnt ihr einiges erfahren.
Also sagen wir es so, wir haben natürlich 4 Möglichkeiten angeboten, die wir auch direkt, ich habe die, glaube ich, direkt eingeordnet. Du hast die sehr neutral vorgetragen und ich habe gesagt, nee, das ist es. Also das mit den USA ist natürlich völlig naheliegend und auch teilweise belegt. Aber da kann sich jeder auch beim Antispiegel gerne eine Meinung bilden.
Ja, das ist genau mein Humor, davon zu schreiben, dass die Ukrainer komplett von der CIA kontrolliert werden und als Quelle jemanden aus St. Petersburg zu nehmen. Ein Scherz beiseite, Bernd. Vielen Dank für deine E-Mail. War doch ein wichtiger Beitrag. Sind doch alle wieder glücklich.
Richtig.
Und ich habe eine E-Mail, die möchte ich jetzt wirklich in ziemlicher Ausführlichkeit vorlesen. Denn die ist echt ein krasser Hammer. Aber bis ich die finde, kannst du noch was vorlesen.
Ja, ich bleibe noch mal bei sehr schönen Glückwünschen. Nämlich von Donnerstag schreibt, hört ihr das, Basta-Bande? 300 Mal habt ihr das System gehackt und die Wahrheit ans Licht gezerrt. Weiter bohren, bis die Mächtigen zittern. Euer Wahnsinn treibt uns alle an. Bleibt wild, bleibt laut, bleibt unzerstörbar. Machen wir. Vielen Dank.
Und niemals vergessen, siamo tutti antifascisti. In dem Sinne kommen wir jetzt zu einem Prozessauftakt, über den wir gerade gesprochen haben. Richtig. In der Sendung. Und eine von uns war dabei, eine Frau aus der Basta-Berlin-Gemeinde. Den Namen lassen wir jetzt mal weg. Er ist der Redaktion bekannt.
Ja.
Also, da ich noch zu Hause bin, noch nie in diesem Hochsicherheitstrakt und sehr neugierig war, was denn genau die Anklage besagt, bin ich einfach mal da hochgefahren und wollte es mir ansehen. Schon vor dem Gebäude war klar, dass ich da komplett alleine bin, als neutral bis konservativer Zuschauer. Da waren ausschließlich Antifa-Leute, zum großen Teil mit Mund-Nasen-Bedeckung oder Schal vermummt, oder Journalisten. Offenbar gab es eine Prioritätenliste der Angeklagten für Zuschauer. Heißt, ich stehe wegen der intensiven Zugangskontrollen ewig draußen in der Schlange und immer wieder schob sich einer nach vorne. Irgendwann wurde mir das zu bunt, ich habe protestiert. Heißt, sie haben erkannt, dass ich keine Genossin bin, und da kippte mir gegenüber auch die Stimmung. Böse Blicke, böse Worte und ganz oft auch, das ist doch, was macht die denn hier? Offenbar haben mich ein paar von denen von Demos erkannt. Der Zuschauerraum dann voll und immer noch alle vermummt. Schon hier frage ich mich, wie kann das sein? Und dann kommen die Angeklagten rein und alles jubelt und skandiert. Das sind Helden für die. Während ich bei der Vorlesung der Anklage immer blasser und kleiner werde, schließlich bin ich die Zielgruppe der Anschläge, siehst du null Gefühlsregung bei den Zuschauern oder den Angeklagten. Null. Das ist alles so gruselig, ihr Selbstverständnis. Der Chef der Sicherheit im Saal hat mich dann in der Pause gebeten, bei ihm vorne in Griffweite zu bleiben. Hat dann draußen der Polizeiführung Bescheid gegeben, dass ich Polizeischutz bis zum Auto bekomme. Boah, ich werde da kein zweites Mal hingehen. Das war heftig.
Das ist wirklich heftig.
Krass. Ja, wir haben die Bilder ja drin.
Ja, gut. Das ist Deutschland.
Und dann überlegt mal, ich weiß nicht, ob einer von euch schon mal bei Verhandlungen gewesen ist, wie zum Beispiel von Michael Ballweg oder von Dr. Rainer Füllmich, wie da so vorgegangen wird und ob so viele Gemütsäußerungen da auch zugelassen wurden. Da könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben oder auch E-Mail schreiben, ob das da auch legitim war zu skandieren. Weiß ich nicht genau.
Ich habe noch einen Glückwunsch und dann machen wir noch mal ein paar Pakete auf. Dazu sage ich gleich noch was zu den Paketen. Carsten kommentiert: Jungs, ihr wart und seid heißer als Frittenfett und tougher als Granit. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Ach was, Beste natürlich. Auf das Bud Golme und Terence Joppa mindestens nochmal 300 Folgen unerbittlich die verbalen Fäuste fliegen lassen. Ihr wart und seid Trost und Aufmunterung in diesem einst so schönen und jetzt so fremden Land. Haut rein. Dankeschön. Das ist sehr, sehr cool. zu den Paketen. Uns haben wirklich einige erreicht. Also an der Zahl stand jetzt 9. Das wird ein bisschen lange dauern, wenn wir die jetzt alle auspacken. Wir greifen hier einfach mal so 3 raus. Die anderen werden wir aber, ich sag mal, am Freitag veröffentlichen wir ein kleines Video auf unserem Telegram-Kanal Basta Berlin zusammengeschrieben. Und da öffnen wir einfach die restlichen Pakete. Und dann kann jeder auch einfach das sich nochmal anschauen. Dann sprengt das hier nicht alles, ne?
Und wer uns Briefe geschickt hat an die Postadresse, die Briefadresse, da weiß ich, sind auch schon 2 angekommen. Die werde ich wahrscheinlich im Laufe des Wochenendes abholen. Vielen Dank dafür.
Ausgezeichnet. Dann greif doch mal rein. Stapelt sich hier hinter.
So, greifen wir gleich mal das Oberste. Da haben wir erstmal einen Brief.
Mhm, ein Kärtchen.
Frohe Weihnachten.
Mhm, danke.
Oh, ja, sehr schön. Hallo ihr Lieben. Ich wünsche euch schöne Weihnachten und einen guten Rutsch in das neue Jahr. Möge es um ein Vielfaches besser werden als das alte. Die Glückswürmchen sind für die Gäste auf eurer Weihnachtsfeier. Mhm. Bitte verteilen, beziehungsweise wer will, soll sich eins nehmen. Oma Doris.
Und Oma Doris, ist großartig. Wir haben ja schon mal hier so kleine Glückswürmchen gemacht. Die macht die selbst, strickt die, macht die mit Wolle. Und da haben wir nämlich auch schon welche geschenkt bekommen. Ah, hier ist es. Und tatsächlich hat sie für jeden, der auf unsere Weihnachtsfeier kommt, solch ein Glückswürmchen gemacht. Und die werden wir natürlich dann auch am 20.12. auslegen. Ich sag mal, bei Michi da irgendwo am Shirtstand. Und dann darf sich jeder eins nehmen. Ich finde das großartig. Doris, vielen, vielen Dank. Du bist einfach klasse.
Ja. Tausendmal Dankeschön. Und hier sehe ich auch noch Kaffee. Ich meine, wir steuern ja alle in eine Zeit, da wird das irgendwann zu einer Kolonialware, auch wenn es keine Kolonien mehr gibt. Aber von der Wertigkeit her wird das eines Tages so teuer, dass wir wirklich eine Tasse die Woche trinken. Ich freue mich nicht drauf.
Was für eine Arbeit, ne? Wahnsinn.
So, hier habe ich noch ein schweres.
Ja. Das sind die Luftpolster.
So, keine Hunde anwesend. Hier gibt es das nächste Luxusprodukt. Also ich habe mir sagen lassen, dass der Baumkuchen im Preis sich drastisch verteuert hat. Und hier ist einer.
Das mag ich sehr gerne. Haben wir denn ein Kärtchen oder ein Zettel oder irgendwie sowas?
Ja, haben wir. Haben wir. Und noch mehr Espresso. Na, seht ihr?
Das ist gut. Das ist sehr gut. Da bleiben wir auch wach.
Ja, so, wen haben wir hier? Oh, mit Foto. Lieber Benjamin, lieber Marcel, ich hätte gedacht, dass Basta Berlin bis zur 300. Sendung und darüber hinaus laufen wird. Hätte er gedacht.
Hätte er gedacht. Hast du richtig gedacht.
Hast du dann nicht vergessen? Herzlichen Glückwunsch zu diesem Erfolg von euch. Wir schätzen euch, dass ihr eurer Linie treu bleibt. Als Dankeschön aus eurer Gemeinde senden wir euch schon jetzt leckere Sachen für die Advents- und Weihnachtszeit. So müsst ihr am 20. Dezember nicht so viel nach Hause schleppen.
ihr kommt auch.
Sabine und René, das ja, klar, deutet stimmt. sich an, dass die beiden dann auch dabei sind.
Ja, sicher.
Und dann aber auch die T-Shirts anziehen.
Ja,
hier, da sind T-Shirts,
ja, hab ich
gesehen. Gesehen.
Super.
Genau, wir werden dann natürlich vor Ort auch T-Shirts, die ihr vor Ort gekauft habt oder auch wann anders gekauft habt, signieren, wenn ihr wollt. Also egal, ob auf Sixpack oder auf Bauchspeck, ich schreibe überall drauf. Dessous haben wir nicht im Angebot, ne?
Nein, ich glaube, dass es noch keine Basta Berlin Strapse gibt, nee. Okay. Aber aus den Bändchen, die man am Arm hat, kann man vielleicht welche basteln. Eins noch und dann
kommen wir... Das Größte noch.
Ja, dann kommen wir zu unserer kleinen Verlosung, die haben wir ja auch noch.
So, hier eine Karte, die kannst du ja versuchen vorzulesen.
Ja, was heißt hier versuchen? Ach ja, wegen Handschrift, das ist... Ja, genau. Also, ein kleines Dankeschön in Form von Nervennahrung für die zwei Basta-Jungs vor und euren Techniker Andreas hinter der Kamera. Euch allen eine schöne Vorweihnachtszeit wünschen Ursula und Antje aus Dresden. Ganz liebe Grüße und vielen, vielen Dank. Ihr seid klasse. Ach Mensch.
Was mich ja wirklich interessieren würde, ob ihr das selber gemacht habt. Ich vermute mal, das haben die alles selber gemacht. Also wirklich ganz feine Sachen hier. Also
die Eierlikörkugeln, die behalte ich.
Ja, die bitte kühl lagern steht da drauf, Herr Joppa, oder direkt in den Schlund. Also wirklich ganz, ganz viele wunderbare, tolle Plätzchen. Das sieht gut aus.
Vielen, vielen Dank. Das bringen wir mal auf meiner Seite in Sicherheit.
Letzte Woche habe ich hier die Lachgummis mit nach oben genommen und auch Plätzchen mit nach oben genommen, die ich dann mit nach Hause nehmen wollte. Joppa oben zu Andreas, unserem Techniker. Hier, Andreas, du magst Plätzchen ja viel lieber als ich. Und ich so, da gehen sie dahin.
Ja, wie gewonnen, so zerronnen.
Und meine Frau guckt unsere Sendung ja auch und die sagte dann, wo sind denn die Plätzchen?
Entschuldigung. So, jetzt haben wir noch was Besonderes vor. Ihr erinnert euch, dass wir in der 300. aufgerufen haben, oder nee, in der 299. dazu aufgerufen haben, wer das 300-Shirt trägt, ein Foto macht und uns das bis Montagabend einsendet, kommt in einen Lostopf. Und wenn wir den dann ziehen, dann bekommt der zu unserer noch schon völlig ausgeschenkten Weihnachtsfeier am 20.12. noch zwei Tickets, und zwar in der ersten Reihe. Und da haben sich einige gemeldet. Wir haben auch Fotos bekommen, E-Mails bekommen, und die sind jetzt hier drin, die Lose.
Ja, so. Ja.
Und
das Ding ist ja, ich darf ja nichts sehen, wenn ich es auslose.
Ja.
Und ich wollte ja dich bitten, dass du mir die Basta Berlin Weihnachtsstrapse über die Augen ziehst. Aber weil wir nicht haben, nehme ich einfach diese Pestmasken.
Oh ja, sehr schön.
Das erinnert so ein bisschen an die gute alte Zeit von Corona. Da saßen die ein bisschen weiter unten. Okay, ich bin bereit.
Ja, funktioniert.
Dieser Buntstift schmeckt rot.
Die Wette quillt. Ja. Na dann, zieh doch mal. Wir senden dann auch das Bild ein, damit, falls es Namen sind, die häufiger sind, ihr direkt seht, wenn ihr das auch seid. Ihr habt uns ja die Erlaubnis gegeben, das am Rande. So,
und gibt's einen Trommelwirbel?
Ja.
Die Bill und Melinda Gates Foundation. Das verstehen nur die Alten unter euch.
Richtig.
Weißt du, was ich überlegt habe? Ich habe ja was Tolles gesehen. Es ist ein Video aus Australien. Und da gibt es eine Parlamentarierin, die wollte ein Burka-Verbot durchsetzen.
Kann ich so nicht ernst nehmen.
Sie durfte aber den Antrag aus irgendwelchen Gründen dazu nicht einbringen. Darum ist die Frau einfach in einer Burka ins australische Parlament gegangen. Mhm. Ich fand diesen Anblick so interessant, dass ich mir dachte, eines Tages werden wir hier auch beide mit total komplett Burkas sitzen und eine Sendung moderieren.
Ich glaube das irgendwie nicht. Jetzt mach doch mal dieses Los da auf.
Entschuldige bitte, hier geht es um die weibliche Selbstbestimmung und den Glauben. Ja, also ich kann es nicht lesen. Du darfst vorlesen.
Ha, es sind Susanne und Jörg hier eingeblendet und wir haben es hier mit einer Besonderheit zu tun. Und ich habe gehofft, dass dieser Fall eintritt, weil wir haben mit Susanne und Jörg nämlich zwei, die bereits Tickets haben, aber sich hiermit ja quasi den Platz in der ersten Reihe erlost haben. Und ich habe hochrichterlich die Erlaubnis von meiner Frau bekommen, in diesem Fall noch ein weiteres Los zu ziehen für zwei weitere Tickets. Also einmal zwei weitere Tickets. Und Benjamin, das darfst du dann
natürlich
jetzt
in diesem Fall tun. Ich kann nichts sehen. Ich habe sogar so eine Strippe im Auge.
Wir haben es hier zu tun mit Eva aus Nürnberg plus eins.
Hey.
Herzlichen Glückwunsch. Du bist auch dabei. Ja, ausgezeichnet. Es tut mir sehr leid für die, die hier noch in diesem Lostopf drin sind. Ich würde mal sagen, ihr kommt auf eine Nachrückerliste, falls da noch Leute absagen. Das gibt es natürlich immer wieder. Also nicht ganz den Mut verlieren, wir sagen euch dann Bescheid. Und Glückwunsch an Eva und Susanne und Jörg. Wir sehen uns am 20.12.
Super. Und bevor wir jetzt mit der zweiten Runde starten, haben wir natürlich noch eine Bitte an euch. Ihr könnt diese jetzt ja wieder leere BEZ-Dose natürlich auch füllen, virtuell, per PayPal oder auch per Banküberweisung. Also ihr könnt uns gerne bei unserer Arbeit unterstützen, unseren Lebenswandel unterstützen. Das wäre wirklich großartig. Jeder Euro hilft. Vielen Dank, auch ein Riesendankeschön an alle, die es gemacht haben. Gerade zur 300. Folge gab es wieder viel Unterstützung. Danke.
Auf buster.berlin, da könnt ihr das auch nochmal alles euch anschauen, wie das geht, Banküberweisung, PayPal. Das ist wirklich wahnsinnig viel wert und wir wollen ja auch alle ins neue Jahr und die nächsten 300 dann voll machen. Außerdem gibt es da unseren Webshop. Grüße an die Michi mit neuen Shirts und. Also schaut da mal vorbei, klickt euch durch. Vielen Dank.
Mhm. Weißt du, wen ich heute darstelle? Ich habe mich verkleidet als SPD. Ungefähr so lustig wie ein Karnevalsumzug in Berlin-Hellersdorf. So stelle ich mir das da vor, so ein Parteitag, wenn die Bärbel Bas da wieder kommt und dann wird sie beschimpft von den Jusos. Ach, das war doch schön. Auch das haben wir heute leider nicht gezeigt.
Die Frisur hatte eher was von Strack Zimmermann.
Sascha Lobo. Es gibt einen neuen Artikel über Sascha Lobo.
Was macht denn der?
Der ist irgendwie sauer auf die Öffentlich-Rechtlichen und ich habe das nicht gelesen bislang.
Oh, die ganze Zeit immer mit den Kuckuschelt und jetzt.
Du kannst weiter moderieren. Ich mache mich jetzt Sascha Lobo schick.
Ich weiß nicht. Wir starten tatsächlich in unseren zweiten Themenblock. Wir steuern ja, auch wenn das jetzt hier neben mir anders aussieht, wir steuern auf den zweiten Advent zu. Allerhöchste Zeit, endlich die Wunschliste an den Weihnachtsmann zu schicken. Und da fragen wir uns, ich kann so nicht arbeiten.
Ja, ist gut, Joppa, du hast ja recht.
Wir fragen uns aber tatsächlich, was die Jugend von heute sich da eigentlich so wünscht, was die da so auf den Wunschzettel schreibt.
Vielleicht ja, lieber Weihnachtsmann, ich wünsche mir ein sprechendes Haustier, den Lego-Weihnachtsexpress und außerdem eine Bundesregierung, die mich später nicht in einen Krieg gegen Russland schickt.
Lieber Weihnachtsmann, wir wollen auswandern und bitten um Asyl am Nordpol. Aber hey, es gibt auch Kinder, die sind da ganz anders drauf. Die sind vielleicht einfach so ein bisschen speziell.
Weißt du, was eine Zeitmaschine ist?
Mhm.
Wo würdest du denn hinfliegen mit einer Zeitmaschine?
Die Ritterzeit.
Warum in die Ritterzeit?
Weil man gefoltert werden möchte.
Also, du möchtest gefoltert werden?
Mhm.
Du selber?
Mhm.
Warum?
Mal schauen, wie das ist.
Aha.
Ja, einfach mal schauen, wie das so ist. Was solche Kinder wohl später mal werden? Insasse im Hochsicherheitsgefängnis? Mhm. Folterspezialist im nächsten Afghanistan-Krieg? Oder vielleicht auch einfach Bundestagsabgeordneter von Bündnis 90, die Olivgrünen?
Ja, apropos, was wünschen die sich eigentlich zu Weihnachten?
Ich glaube verdammt nochmal auch an die Jugendlichen, die im Park abhängen, mit dem Joint da vielleicht sitzen, die Oma mal ziehen lassen und am nächsten Tag pünktlich um 6 Uhr bei ihrer Ausbildung im Pflegeheim sind, liebe Freundinnen und Freunde.
Ich möchte eine Welt, in der ich aus einer Toilette trinken kann, ohne Ausschlag zu kriegen. Ich möchte eine Welt, in der Pinguine ohne Aufnahmeprüfung Polizisten werden können.
Ja, das dachte ich mir. Grünen-Chefin Franziska Brandner möchte also mit Jung und Alt kiffend im Park sitzen. Bitteschön, wir geben es an den Weihnachtsmann weiter.
Ich finde das toll, wenn sie es machen würde, aber vor allem, wenn sie dann eine Ausbildung in der Pflege macht. Dann sind wir Bomberjacken Brandner endlich los.
Oh ja.
Unsere Wünsche für Heiligabend sind dann allerdings doch eher andere.
Moment, ich habe gedacht, wir schenken uns nichts.
Ja, nur eine Kleinigkeit.
Okay, dann wünsche ich mir Weltfrieden.
Ah, schade, der ist leider wieder nicht im Sortiment. Mhm. Aber du kannst wählen. Es gäbe stattdessen noch reichlich Kampfpanzer von Typ Leopard 2 mhm. oder wahlweise natürlich eine schicke Brandmauer gegen rechts.
Na, die liegt ja im Trend. Die nehme ich.
Oh, schade. Die müssen wir erstmal nachbestellen. Die letzte ging nach Berlin.
Wir distanzieren uns von Extremisten und lassen uns von ihnen nicht vereinnahmen. Wir erkennen an, dass sich diese Einladung als Fehler erwiesen hat und nicht zu dem geführt hat, was wir beabsichtigt haben, so Verbandschefin Marie-Christine Ostermann.
Ach was, der Verband der Familienunternehmer und deren Präsidentin distanzieren sich von der AfD und nennen AfD-Politiker Extremisten.
Spannend. Also vieles wurde ja zu diesem Fall bereits berichtet, aber Marcel, was ist denn das eigentlich genau für ein Verband? Was macht der? Welche Ziele haben die da?
Gute Fragen. Schauen wir uns jetzt mal an. Zum Verein, da zählen zwischen 6.000 und 6.500 Unternehmen verschiedener Größen und verschiedener Branchen.
Und alle haben laut Verband eine ganz bestimmte Mission.
Seit über 75 Jahren sind wir Familienunternehmer das ordnungspolitische Gewissen unter den Wirtschaftsverbänden. Wir stehen für unsere Werte ein, konstruktiv und klar und ohne Branchenegoismen.
Aha, und welche Werte sind das genau?
Na, laut Verband vor allem liberale Werte. Auf der Webseite lesen wir so ein paar Ziele der Familienunternehmer. Etwa, sie wollen mehr Wettbewerb, mehr Marktwirtschaft, raus aus dem Schuldenstaat, weniger Regulierung und wirtschaftsfreundliche Rahmenbedingungen.
In der Vergangenheit hat sich der Verein etwa gegen den Mindestlohn und gegen die Besteuerung von Vermögen ausgesprochen. Politisch liegt der Verband, wenig überraschend, weit von Linken und Grünen entfernt.
Offiziell steht er keiner bestimmten Partei nahe, aber inoffiziell gibt es klare Verbindungen zu Union und FDP.
Zu wem?
Union und FDP.
Union kenne ich, aber das letzte sagt mir irgendwie so gar nichts.
Ich glaube schon.
Fun Fact, Verbandspräsidentin Marie-Christine Ostermann ist selbst FDP-Mitglied. Laut eigenen Aussagen lässt sie ihre aktive Mitgliedschaft aber seit einigen Jahren ruhen.
Mit wem könnte der Verband also am ehesten seine liberalen Ziele durchsetzen? Mit einer FDP, die aber nicht mehr im Bundestag und in immer weniger Landesparlamenten vertreten ist?
Mit einer Union, die nach der Bundestagswahl massenweise Wahlversprechen gebrochen hat und sich von SPD, Linken und Grünen vor den Karren spannen lässt?
Oder mit der Alternative für Deutschland, die fast 1:1 die Ziele der Unternehmen unterstützt?
Wir distanzieren uns von Extremisten und lassen uns von ihnen nicht vereinnahmen.
Ach ja, und welche Unternehmen sind bei dem Verband eigentlich mit dabei? Naja, die offizielle Mitgliederliste ist nicht öffentlich. Rossmann und Fritz Kohler waren Mitglieder, sind aber wegen Gesprächen mit der AfD schleunigst ausgetreten. Vorwerk ebenso.
Zwei Unternehmen, die sich öffentlich besonders progressiv, divers und klimafreundlich geben. Weiterhin Mitglied sind andere große Konzerne wie DM, Deichmann, Sixt oder Milita.
Auch diese vier Unternehmen betonen stets ihre Nachhaltigkeit. DM wirbt für Wärmepumpen, Milita hat sich selbst das Ziel der Klimaneutralität 2025 gegeben, Sixt hat große E-Mobilitätspläne und auch Deichmann berichtet von Nachhaltigkeitsstrategien.
Diese großen Unternehmen haben in dem Verband natürlich auch großes Gewicht und sie sind große Geldgeber. Und ihr Wort wiegt schwerer als das der vielen kleinen Unternehmensmitglieder.
Ich habe am Dienstag bei Kontrafunk aktuell mit Michael Seyer gesprochen. Der ist mittelständischer Unternehmer, gelernter Ingenieur für Elektrotechnik und er war Mitglied im Verband der Familienunternehmer. Er wollte dort in der energiepolitischen Kommission mitarbeiten und mal darauf aufmerksam machen, wie verheerend die Energiewende für die deutsche Wirtschaft ist.
Das wurde von den großen Unternehmen aber gar nicht gerne gesehen.
Es war sehr schwierig, in dieser energiepolitischen Kommission mit diesen Themen durchzudringen.
Und ich habe auch feststellen müssen, dass viele Unternehmer und auch Entscheider gar nicht in der Lage sind, über dieses Thema angemessen zu reden. Es fehlen da wirklich die absoluten physikalischen Grundlagen. Und um überhaupt einordnen zu können, ob diese Energiewende funktioniert oder eben nicht.
Sayer sagt außerdem, dass vor allem die großen Unternehmen auch am Tropf der Regierungen hängen. Etwa durch Fördergelder und Subventionen. Und man beißt ja schließlich nicht die Hand, die einen füttert.
Und zwar mit eurem Steuergeld. Hinzu kommt noch ein anderer Faktor. Was ist wohl passiert, als öffentlich wurde, dass bei dem jüngsten Verbandstreffen auch ein AfD-Politiker anwesend war? Na, was wohl?
News berichtet, NGO-Komplex agitiert gegen Opposition. Staatlich finanzierte Campact-Gruppe schreibt Drohmail an Familienunternehmer. Mit drohendem Unterton will man erzwingen, dass sich Unternehmer gegen die AfD positionieren und den Verband, der kürzlich die Brandmauer zwischen AfD und Wirtschaft abräumte, sprengen.
Und in der E-Mail heißt es dann, Zitat, unsere Recherchen weisen darauf hin, dass Ihr Unternehmen bzw. ein Vertreter Ihres Unternehmens Verbandsmitglied bei Die Familienunternehmer ist. Wir bitten Sie hiermit um eine kurze schriftliche Bestätigung oder Zurückweisung der Verbandsmitgliedschaft bis zum Mittwoch, den 26. November um 11 Uhr. Wenn wir bis zum Fristende keine Antwort von Ihnen erhalten, gehen wir davon aus, dass Sie Mitglied im Verband der Familienunternehmer sind.
Und damit selbstverständlich rechts und zum Abschuss freigegeben für denunzierende Kampagnen gegen das Unternehmen.
Genau das hatte Campact kurz zuvor bereits mit DM gemacht. Es gab einen Boykottaufruf und die linken Schäfchen folgten.
Das ist meine Lieblingsdrogerie. Beziehungsweise sie waren es, denn sie sympathisieren gerade mit der AfD. Das, was ihr jetzt machen könnt, ist DM einmal in den Kommentaren zu markieren und sie zu einem Austritt aufzufordern. Es tut mir wirklich im Herzen weh, weil ich liebe diesen Laden, aber am besten kauft man da gerade einfach nicht mehr ein.
Gesehen auf dem TikTok-Kanal, mir geht's Gucci.
Mein Lieblingskommentar hierzu auf X. Oh nein, da wird jetzt der Absatz an bunten Haarfärbemittel bei DM wohl einbrechen.
Ein weiterer Funfact, DM ist überhaupt gar nicht mehr Mitglied der Familienunternehmer. Das Unternehmen war bereits vor Monaten aus dem Verband ausgetreten, hatte das aber noch nicht öffentlich gemacht. Das ist natürlich ärgerlich, da muss man natürlich gleich bei Campact und anderen Bescheid sagen. Nicht, dass man auf einmal boykottiert wird, ohne Grund.
Blöd gelaufen. Und dann hatte der DM-Chef auch noch in der Süddeutschen Zeitung es gewagt, zu mehr Offenheit im Dialog mit der AfD aufzurufen. Also da sollte man wirklich nicht mehr einkaufen.
Da kann DM gleich dreimal aus dem Verband austreten. Die werden trotzdem boykottiert.
Richtig.
Ein wirklich mieses Bild gibt aber vor allem der Verband selber ab. Oder besser gesagt Verbandspräsidentin Nadine Christine Ostermann. Sie rudert nicht nur zurück, sie errichtet gleich eine neue Brandmauer.
Sie begründet die vorangegangene Einladung von AfD-Politikern dann auch noch völlig abstrus.
Wir haben Abgeordnete der AfD zum parlamentarischen Abend eingeladen, damit sie auch von uns hören, dass ihr Programm wirtschaftsfeindlich ist und dem Standort Deutschland schadet.
Ach so, die haben die AfD nur eingeladen, um denen zu sagen, wie scheiße sie sind. Das ist natürlich glaubwürdig. Nicht?
Wir haben es im Buster Wochenstart bereits angekündigt und nun machen wir es auch wahr. Wir verleihen heute ganz feierlich und mit größter Überzeugung die Buster Berlin kleinsten goldenen Eier 2025 an Nadine Christine Ostermann und den Verband der Familienunternehmer.
Für ihre herausragenden Leistungen in den Bereichen Rolle rückwärts und Ausgrenzung. Wer im Duden nach wirbellosen Kriechtieren sucht, findet dort ein Bild von
Benjamin.
Herzlichen Glückwunsch, lieber Verband. Die Buster Berlin kleinsten goldenen Eier 2025 habt ihr euch wirklich redlich verdient.
Applaus, Applaus, Applaus. Ja, sag mal, Benjamin, was hatte Frau Ostermann noch gleich gesagt? Man habe die AfD nur einladen wollen, um denen zu sagen, wie schlecht ihr Wirtschaftskonzept ist?
Ja, genau das hat sie. Eigentlich sollte man ja meinen, ein Lobbyverband deutscher Unternehmen hätte ein bisschen mehr Sachverstand bei dem Thema.
Haben sie vielleicht auch. Sie sagen es nur nicht öffentlich. Ganz im Gegensatz zu einem anderen alten Bekannten, Professor Hans-Werner Sinn, ehemals Präsident des IFO-Instituts für Wirtschaftsforschung.
Zudem kann man natürlich unterschiedlicher Meinung sein, man kann ihn mögen oder nicht, aber seine ökonomische Einschätzung der AfD ist sehr interessant. Er war zu Gast bei der Weltwoche in der Schweiz.
Die Weidel ist ja eine gute Ökonomin.
Ist eigentlich für Sie die AfD, wenn wir gerade beim Thema sind, ist das für Sie eine wirtschaftsfeindliche Partei?
Nein, die ist nicht wirtschaftsfeindlich, im Gegenteil. Die ist sehr wirtschaftsfreundlich, aber sie ist sehr national und missachtet die Möglichkeiten und Notwendigkeiten, europäische Kooperation zu betreiben.
Was Professor Sinn meint, die Alternative für Deutschland hat durchaus gute wirtschaftliche Konzepte. Vieles ist aber nur im europäischen Verbund möglich. Und da will die AfD keine Kooperationen eingehen.
Naja, ich glaube, andersrum wird ein Schuh draus. Frankreich unter Macron, Großbritannien unter Starmer und erst recht nicht die EU unter von der Leyen. Deren Ziele gehen natürlich an den der AfD meilenweit vorbei. Wo soll man denn da Anknüpfungspunkte finden?
Ja, bei einem Frankreich unter Le Pen oder Großbritannien unter Farage, da sähe das vermutlich schon wieder anders aus. Wie dem auch sei, unser aktuelles Problem, das lautet Niedergang der deutschen Wirtschaft.
Ein Grund ist sicherlich die deutsche Energiewende, aber auch internationale Faktoren. Das zumindest sagt Weltjournalist Robin Alexander vor wenigen Tagen in einem Interview.
Das Geschäftsmodell von Deutschland als sozusagen Staat in der Merkel-Zeit war, wir kriegen billiges russisches Gas. Das betreibt eine Industrie, die dicke Autos und Maschinen baut, die in einen schier unerschöpflichen chinesischen Markt gehen. Und unsere Sicherheit bezahlen die Amerikaner, überspitzt gesprochen.
Ja, stimmt.
Und von diesem Dreieck sind alle drei Schenkel kaputt.
Oder eher kaputt gemacht worden. Etwa durch die moralisch überhöhte Politik der Ampelregierung, die am liebsten Trump, Putin und den Chinesen den Krieg erklärt hätte.
Weißt du, warum die Unternehmen in den vergangenen Jahren immer mit den Grünen ins Bett gegangen sind? Hm? Um denen zu sagen, wie doof ihre Wirtschaftspolitik ist. Allein deswegen.
Richtig, ja.
Russisches Öl und Gas wollen wir natürlich nicht mehr. China drängt mit seinen Produkten jetzt unsere vom Markt und auch noch in unseren Markt. Und Trump lässt sich die deutsche Aufrüstung ordentlich bezahlen. Und wie?
Deutschland ist auf der Suche nach einem neuen Geschäftsmodell. Anfangs dachten unsere Politiker, wir könnten Vorreiter bei erneuerbaren Energien werden. Grüne Technologien als neuer Markt hat sich aber leider als hochsubventionierter wirtschaftlicher Nonsens entpuppt.
Dann muss eben ein anderes Geschäftsmodell her. NTV berichtet am Montag, Ukraine-Krieg ist Wachstumsmotor, globale Aufrüstung pusht Europas Waffenschmieden. Während die Branche weltweit nur um 6% zulegt, schaffen besonders die deutschen Hersteller Steigerungen von bis zu 50%.
Ja, prima. Und dieser Motor, der brummt. Und unsere Spitzenpolitiker freuen sich wie kleine Kinder am Weihnachtsabend über all die vielen tollen neuen Kriegsspielzeuge.
Der erste neue Kampfpanzer Leopard 2A8 ist in München vom Band gelaufen.
Der Kampfpanzer ist das Rückgrat beweglicher Operation.
Die Bundeswehr hat nach eigenen Angaben 123 Leopard 2A8 bestellt.
Wir sind Land der Verteidigungsindustrie und zwar der modernsten Panzer. Taurus wird hier produziert. Viele, viele Startups, die im Drohnenbereich bereits jetzt in der Ukraine zum Einsatz kommen.
Supi, es gibt nur einen Schönheitsfehler. Ein lohnendes Geschäftsmodell ist das alles nicht. Zumindest kein Ersatz für die Industrie, die politisch bereits ruiniert wurde.
Wenn Rheinmetall ein paar hundert neue Jobs schafft, wenn einige Bauunternehmen jetzt Kasernen bauen oder ein paar Startups an Drohnen tüfteln, dann wiegt das nicht im Ansatz die Arbeitsplätze auf, die durch unsere Regierung verloren gegangen sind.
Tatsächlich werden die meisten Waffen für unsere Kriegstauglichkeit sowieso importiert. Das besagt der neue SIPRI-Bericht, der am vergangenen Montag vorgestellt wurde.
Von 2020 bis 2024 haben sich die Importe schwerer Rüstungsgüter nach Europa um satte 155% gesteigert. Deutschland hat vor allem Kampfflugzeuge, Kampfhubschrauber, Raketenabwehrsysteme und moderne Lenkwaffen bestellt. Zwei Drittel aller Rüstungsimporte zwischen 2020 und 2024 stammten aus den USA.
Und darum bleiben US-Rüstungskonzerne auch weiterhin die mit Abstand wichtigsten Waffenlieferanten in Europa. Ein Geschäftsmodell, ja, halt nicht für uns.
Noch nicht, Marcel. Wir fangen ja gerade erst an. Und wenn wir den Ukraine-Krieg immer schön am Laufen halten, dann wird auch unsere Wirtschaft wieder brummen.
Vorausgesetzt, die Ukraine kann die Rechnung zahlen. Ach ja, kann sie übrigens nicht. Darum bekommt sie auch immer wieder neue Kredite, etwa von der EU. Ist ja schon interessant, ne? Wir geben Kiew Milliarden für Waffen.
Ein Teil geht in die USA und ein Teil zu unseren Rüstungsschmieden.
Und wenn die Ukraine diese Kredite nicht zurückzahlen kann?
Wonach es derzeit aussieht?
dann haften wir für Ausfälle.
Mit anderen Worten, euer Steuergeld bleibt für immer in Washington und Kiew.
Ein wirklich mieses Geschäftsmodell. Und solange Menschen wie von der Leyen, Merz, Strack-Zimmermann, Hofreiter oder Kiesewetter etwas zu sagen haben, wird sich nichts, aber auch gar nichts daran ändern.
Ich danke euch, Slava Ukraini. Danke für euren Einsatz. Gemeinsam stehen wir zusammen.
Der kleine Roderich bekommt von uns zu Weihnachten den Schweigefuchs und ein One-Way-Ticket an die Front.
Schöne Idee. Wir schenken euch jetzt aber erstmal unseren heutigen Rap-Tipp. Mhm. Wir haben sogar zwei. Also der eine ist eher so ein kleiner Hinweis. Wir wissen noch nicht, wie es ist, denn vor unserer Ausstrahlung wird das ausgestrahlt von denen. Kurz gesagt, News hat bei diesen Antifa-Protesten in Gießen einen Reporter eingeschmuggelt in einen Antifa-Bus und der beschreibt, wie das alles gelaufen ist. Mhm. Das könnt ihr euch anschauen, sicherlich auf der Internetseite von News.
Wahrscheinlich
und
Mittwoch, ne?
Mittwoch, soweit ich weiß, genau. Ja, und hier kommt unser Webtipp, der stammt aus der Basse-Berlin-Gemeinde von Andreas. Das ist ein Thema, das bei uns zuletzt ein bisschen zu kurz kam. Es ist die von der EU geplante Digital-ID. Mhm. Ab dem kommenden Jahr wird sie eingeführt und es hat Konsequenzen für uns alle.
Zwar ist noch nicht klar, wie die einzelnen EU-Länder verfahren werden, aber klar ist, alles, was du im Internet machst, welche Seiten du besuchst, mit wem du Kontakt hast, welche Geschäfte du abwickelst, alles soll für den Staat nachvollziehbar werden.
Besonders gut erklärt hat das der Marketing- und Online-Experte Alexander Schreiner auf seinem gleichnamigen YouTube-Kanal. Schreiner sagt selbst, Auswandern ist eigentlich die beste Option, aber wenn das nicht möglich ist, hier ein paar Tipps, um das System auszutricksen.
Ja, das Video trägt den Titel Digitale ID 2026, so schützt du dich jetzt. Und Schreiner sagt, die ID, ist die erstmal da, dann wird die wohl nicht freiwillig bleiben.
Zuerst erstmal möchte ich dir die Freiwilligkeit austreiben. Ja, wenn die digitale ID kommt, könnt ihr alle davon ausgehen, dass sämtliche Portale ratzfatz den ach so praktischen Login mit einer digitalen ID ermöglicht haben werden. Ja, wenn du dieses Video schaust, ist schon völlig klar, wirst du nicht machen. Aber trotzdem, ganz, ganz wichtiger Rat, verzichte auf sämtliche freiwilligen Uploads von persönlichen, von medizinischen Daten in irgendwelche staatlichen Portale. Ja, zum Beispiel die elektronische Patientenakte, die Impfpass-Apps und so weiter. Sofern das nicht aus irgendwelchen komischen Gründen zwingend notwendig ist. Und in meinen Augen ist es das nicht.
Sagt Alexander Schreiner auf seinem gleichnamigen Kanal. Wichtiges Thema, wir haben das Video auch unter unserer heutigen Folge verlinkt. Und wenn ihr auch einen Webtipp für uns habt oder wichtige andere Informationen, schickt uns gerne eine E-Mail an redaktion@basta.berlin. Und wir schreddern. Ich wollte erstmal, dass du das vielleicht hier einmal kurz verliest.
Mhm, gerne. Augsburger Weihnachtsmarkt. Schöne Grüße nach Augsburg. Ich weiß, dass wir auch da Zuschauer haben. Die haben uns auch dazu schon was geschrieben. Mhm. Pollerposse. 450 Kilobarrieren werden 64 Mal pro Stunde versetzt.
Und wie das aussieht, das könnt ihr jetzt hier mal in einem Video von Bild sehen.
Hier werden die Poller hingesetzt und hier werden sie wieder weggenommen. Insgesamt 64 Mal in einer Stunde. Denn trotz Weihnachtsmarktpollern muss hier die Straßenbahn durch. Zwei Linien fahren hier im 7,5-Minuten-Takt. Jeder der Poller wiegt 450 Kilogramm und wird per Handwagen jedes Mal hin und her bewegt. Sechs Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma arbeiten von 11 Uhr bis zur Schließung des Marktes.
Ja, falls ihr euch fragt, wie viel das eigentlich kostet, also die Poller allein haben 250.000 Euro gekostet und so ein mittlerer fünfstelliger Betrag, sagen wir 50.000 an Personalkosten, die das dann immer, also 300.000 Euro, ja, ist doch klasse und alle fühlen sich so sicher.
Das ist mal ein Wirtschaftsfaktor. Wenn die Leute ihre Jobs in der Glasindustrie verlieren, in der Chemieindustrie, in der Automobilindustrie, in der Stahlindustrie, falls ich schon gesagt habe. Dann stecken wir sie einfach dahin und die sollen den ganzen Tag irgendwelche Poller durch die Gegend schieben. Ist doch kein Problem. So schafft man Wertschöpfung. Das ist ein neues Gut, was geschaffen wird. Das nennt sich Sicherheit. Nein, Leute, das nennt sich natürlich komplette Blödheit. So verteidigen wir unsere Freiheit und so machen wir klar, dass Terroristen und Gewalttäter uns nicht in die Knie zwingen, denn wir sind eine freie und liberale Gesellschaft. Da will ich aber nicht sehen, was passiert und wie das aussieht, wenn sie uns doch in die Knie gezwungen haben.
Ja, bitte schnell weg mit dem Diss. So, und damit sind wir auch schon wieder durch für heute. Was ist also unser Fazit der heutigen Folge? Deutschlands Linksjugend zerrt uns Richtung Abgrund. Die deutsche Wirtschaft ist schon einen Schritt weiter. Und im freien Fall ruft ihr unsere Regierung dann zu, alles halb so schlimm. Alerta, Alerta und Slava Ukraini. Oder habe ich da was falsch verstanden?
Und ich würde jetzt einmal kurz
sofern ich noch ein bisschen Licht habe, auf Englisch nochmal den heutigen Tag zusammenfassen.
So, meine Damen und Herren, die englische Version, die sparen wir uns.
Ja, das sparen wir uns. Manchmal, muss ich sagen, vermisse ich unsere Annalena ja auch ein bisschen. Da hat man wenigstens immer was zu lachen. Und Lachen ist ja bekanntlich die beste Medizin, ja, gegen die bittere Realität da draußen. Darum schmeißen wir auch in der nächsten Woche wieder eine große Runde Buster-Pillen ein. Ja. Und wir freuen uns, wenn ihr dabei seid.
Richtig. Und wir freuen uns auch über eure Unterstützung. Das findet ihr hier entweder unter dem Video oder auf buster.berlin. Das ist unsere Webseite. Vielen, vielen Dank für jeden Euro, der da reinkommt. Das hilft uns wirklich sehr. Ihr könnt uns auch gerne schreiben, etwa wenn ihr uns Post senden wollt. E-Mail-Adresse ist redaktion@buster.berlin.
Super. Ja. Nächste Woche ist dann Donnerstag, der 11. Dezember 25. Mhm. Und das ist Folge 302. Ich finde, das klingt schon richtig erwachsen.
Ja.
Ich wollte nie erwachsen sein. Und wir werden es auch nicht, versprochen. Wir bleiben Kindsköpfe mit scharfer Zunge. Wir hören uns am nächsten Montag wieder. Wir sehen uns am Donnerstag. Ich bin Benjamin Golme. Bis dahin.
Mein Name ist Marcel Joppa. Bis dahin und tschüss.
Basta, basta, Schluss aus Ende, Feierabend, jetzt sofort. Berlin braucht dringend eine Wende, Denken ist der neue Sport. Denn die Werte hier im Westen, diesem Abenteuerland, sind die selbsternannten Besten. Bitte, wo bleibt der Verstand?
Basta, Berlin, der alternativlose Podcast.